10, 12. Der Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums.
Heute mit einem Gesprächspartner, der eigentlich als Autor und Redner regelmäßig zwischen Deutschland und Israel pendelt, sowohl hier als auch dort in der Kulturszene vielen ein Begriff ist und dessen Leben sich natürlich in den letzten Monaten sehr verändert hat. Ganz herzlich willkommen, Ofer Waldmann. Vielen Dank.
Ja, hallo lieber Herr von der Wortwahlrabe. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Ich frage einfach direkt, wie hat sich denn das Leben verändert für jemanden, der eigentlich immer auch beruflich viel gereist ist, der das Kulturleben nicht nur wahrscheinlich in vollen Zügen konsumiert hat, sondern auch an vielen Stellen mitgestaltet hat? Ist das alles zum Erliegen gekommen oder wie sieht es mit Ihrer Arbeit im Moment aus?
Da muss ich unterscheiden zwischen den ersten Wochen, also der unmittelbaren Zeit nach Ausbruch des Krieges nach dem 7. Oktober und den letzten ein oder zwei Monaten. Unmittelbar nach Kriegsausbruch war es erstmal nicht nur nicht möglich zu fliegen, sondern als Familienvater war das Bedürfnis erstmal hier zu bleiben, zu Hause zu bleiben, mit den Kindern, mit der Familie. Die Ungewissheit war groß, ob der Krieg sich auch ausweitet in den Norden. Ich bin, das weiß ich seit Kriegsausbruch ganz genau, 42,5 Kilometer von der libanesischen Grenze entfernt. Wir hatten hier Luftalarme, und das war keine Situation, wo man reisen konnte. Dann war aber natürlich die Frage, wie nimmt man das Unmittelbare um sich wahr und wie geht man das weiter, sowohl an das Publikum in Deutschland, also an die Leserschaft in Deutschland, als auch an LeserInnen hier in Israel. Und das ist der Übergang, der langsam stattfindet durch Beiträge fürs Radio, durch ein Buch, was demnächst rauskommt, quasi das Unmittelbare des Krieges wiederzugeben an eine Leserschaft, sowohl in Deutschland als auch in Israel.
Wie schafft man es denn überhaupt, eine solche Situation in Worte zu fassen, die ja auch eine Situation ist, die ja selbst in Israel, was ja ein Land ist, das leider große Erfahrung mit einem Dauerterrorzustand hat, aber niemand erwartet und auch niemand vorhergesehen hat. Wie schafft man es, das an Menschen zu transportieren, die relativ komfortabel in Mitteleuropa sitzen?
Also erstmal muss man sagen, dieser Krieg, der am 7. Oktober ausgebrochen ist, ist völlig anders als alles, was ich in meinem Leben gekannt habe. Also ich habe den ersten Libanonkrieg, erste Intifada, Golfkrieg, zweite Intifada und die wiederholten Auseinandersetzungen zwischen Gaza und Israel erlebt. Das ist eine andere Dimension, die wir hier haben seit diesem Angriff des 7. Oktober und dem darauffolgenden Krieg Israels in Gaza, also der Bodenoffensive Israels in Gaza. Ich habe ganz schnell begriffen, das war ein intuitives Begreifen, dass man dieses, ich würde sagen, so eine Art Imperativ zu erklären, zu kontextualisieren, eine schlüssige Erzählung. All das war nicht mehr möglich. Und so ist das Einzige, was mir als sinnvoll erschien, was mir auch ehrlich gesagt eine Art Rettung war, um weiter handeln zu können, um weiter schreiben zu können, war eben das Unmittelbare zu beschreiben. Zum Beispiel, was fragen die Kinder? Wie erklärt man den Kindern, was gerade passiert? Was macht es im Freundeskreis? Wie redet man mit Menschen, die Verwandte als Geiseln in Gaza haben? Die Sorgen, die man um eigene Familienmitglieder hat, die gerade in der Armee sind. Und natürlich immer auch das Gespräch mit palästinensischen FreundInnen, PartnerInnen in Deutschland, in Israel. Ich war lange Jahre in verschiedenen NGOs aktiv. Wie sucht man, wie findet man das Gespräch mit ihnen? Aber erstmal, wie gesagt, aus dem ganz kleinen, sehr persönlich, sehr unmittelbaren Kreis. Denn die große Geschichte, die große Erzählung, irgendeine schlüssige Erzählung mit einer politischen Pointe, das schien mir in den ersten Wochen und Monaten, ehrlich gesagt, nicht mehr möglich zu sein.
Sie haben das ja auch im Dialog getan, in einem ja, Dialog, der demnächst auch als Buch erscheint. Wie war das, auch die andere Seite zu hören und zu erleben? Weil wir natürlich aus Europa eine ganz vielleicht auch eigene Perspektive auf diesen Konflikt haben. Wir können vielleicht gleich auch noch darüber sprechen, über all das, was hier in Deutschland auch seitdem passiert ist oder auch nicht passiert ist. Wie war das, so ein direktes Feedback dann von Ihrer Schriftstellerin Kollegin auch zu bekommen?
Ja, also mit Sascha Marianne Salzmann, die der Autorin, wir haben dieses Buch gemeinsam geschrieben, hatte ich ein Gegenüber mit einer Erfahrung. Also Sascha Marianne Salzmann ist aus einer ukrainischen jüdischen Familie, ist in Russland aufgewachsen und als sogenannte Kontingentflüchtlinge, also die Familie sind als sogenannte Kontingentflüchtlinge in den 90ern nach Berlin, nach Deutschland gekommen, nicht nach Berlin, Entschuldigung, nach Hannover gekommen. Das heißt, Sascha Marianne Salzmann hat mit sich auch sehr scharfe Beobachtungen, einen sehr geübten Blick mitgebracht, weil Sascha seit 2 Jahren den Krieg in der Ukraine begleitet, sowohl aus der Erfahrung von engen Verwandten und Freundinnen, als auch als jemand, der in Berlin lebt. Und natürlich die jüdische Erfahrung in Berlin, die jüdische Erfahrung in Deutschland zurzeit, die äußerst schwierig ist. Wir sehen einen rasanten Anstieg in Antisemitismusfällen einerseits, andererseits sehen wir eine Zunahme in einem äußerst, ich würde fast sagen, zynischen Missbrauch eben dieser Themen, um innerpolitische Gefechte, innerpolitische Themen in Deutschland über die Bühne zu bringen. Das heißt, mit Sascha hatte ich ein perfektes Gegenüber, um eben diese jüdische Erfahrung sowohl aus Israel als auch aus der Diaspora zu betrachten, zu beobachten.
Wir erleben ja gerade in Deutschland, dass insbesondere Kulturschaffende und auch Kultureinrichtungen eine zumindest für mich unerwartete Rolle einnehmen. Wir haben bei der Berlinale sehr umstrittene Äußerungen erlebt, jetzt gerade auf der ganz großen Bühne. Wir haben in den Tagen davor von Kultureinrichtungen gelesen, die im Grunde einen Boykott oder eine starke Kritik Israels gefordert haben. Beschädigt das aus Ihrer Sicht auch ein bisschen das kulturelle Miteinander dieser beiden Länder, das ja eigentlich durch so viele Projekte in den vergangenen Jahrzehnten gewachsen und gestärkt worden ist?
Das ist eine komplexe Frage. Ich weiß ganz ehrlich nicht, und diesen Satz sage ich in den letzten Monaten häufig und vorher habe ich versucht, diesen Satz immer zu vermeiden. Ich weiß nicht, ob ich eine schlüssige Antwort hätte. Das Problem mit dem kulturellen Gespräch zwischen Israel und Deutschland oder in Deutschland über Israel und in Israel über Deutschland ist, dass wir mit denselben Begriffen völlig andere Erzählungen erzählen. Wenn wir in Israel über Antisemitismus sprechen, wenn wir in Israel über Friedensaktivismus sprechen, meinen wir was völlig anderes als das Gespräch darüber in Deutschland. Und so sehen wir auch oft, dass Kunst und Kultur, die hier in Israel entsteht und für ein israelisches Publikum gedacht ist, anders ist als etwas, was für die Außenwelt gedacht ist oder beziehungsweise wird von dieser Außenwelt völlig anders rezipiert und wahrgenommen. Was in der Berlinale geschehen ist, ist insofern für mich wie bei anderen kulturellen Veranstaltungen auch schon vor dem 7. Oktober bedauerlich, denn es ist wieder eine verpasste Chance, ein Gespräch mit und über den Menschen aus Israel und Palästina zu führen, dass diese Menschen sieht und sie nicht nur als Verfügungsmasse oder als Ausrede missbraucht, um andere Diskussionen in Deutschland zu führen, zum Beispiel über Migrationspolitik, zum Beispiel über Integration und so weiter und so fort. Ich komme zurück auf das Buch mit Sascha. Ich bin tatsächlich zu dem Entschluss gekommen oder ich bin jetzt der Meinung, diese Dokumentation der Zeit des Krieges ist die Dokumentation, die sich über die Zeit bewährt. Wie wir an Kriege, an solche Zeiten zurückdenken, das wird von der Kunst geprägt. Denken Sie an Otto Dix, das sind seine Bilder, mit denen wir an den Ersten Weltkrieg denken, zum Beispiel. Ich will mich mit ihm nicht vergleichen, aber ich hoffe sehr, dass die Dokumentation dieser Zeit, dieses Krieges, eben durch kulturelle Produkte, wie zum Beispiel durch unser Buch, durch andere, wir sehen, dass viele SchriftstellerInnen in Palästina, in Israel darüber schreiben, dass das die Dokumentation ist, die Erzählung ist, die wir über diesen Krieg haben. Was schade ist, wenn kulturelle Ereignisse wie die Berlinale, wie andere Ereignisse in Deutschland missbraucht werden, um sich moralisieren, zu profilieren. Das hat mit einer Pietät der Menschen hier in der Region gegenüber sehr, sehr, sehr wenig zu tun, um das sehr vorsichtig und diplomatisch auszudrücken. Wenn ich dürfte, da fällt mir ein Satz von Thomas Brasch, über den ich sehr viel geschrieben habe. Der hat Ende der 70er geschrieben, der Mensch wird entbehrlich in einer Welt, in der die Moral zum Hobby wird. Und das, ich glaube, in der Berlinale hatten wir ein Beispiel dessen, und das finde ich schade.
Das Buch, über das Sie sprechen, heißt Gleichzeit, erscheint im Suhrkamp Verlag im April. Das wollen wir der Vollständigkeit halber sagen. Wir werden es natürlich auch in der Podcast-Beschreibung verlinken. Sprechen wir über die Kultur vor Ihrer Haustür. Was hat dieser Krieg, was hat diese Bedrohungssituation mit der Kulturszene in Israel gemacht? Ist sie aktiver geworden? Ist sie leiser geworden? Ist sie politischer geworden?
Die Kultur in Israel war immer sehr hoch politisiert. Und man muss auch sagen, der Krieg brach aus am Ende eines Jahres, das sehr turbulent war in Israel, mit den Protesten auf den Straßen gegen die jetzige Regierung, gegen die sogenannte Justizreform, die keine ist. Das heißt, die Kulturwelt war sowieso in einem politisch sehr erregten Zustand. Und dann brach der Krieg aus. Und in Israel gilt eigentlich normalerweise dieser Satz, der ist aus dem Hebräischen übersetzt, ich glaube aber der Ursprung ist in der Tat aus Deutschland. Wenn die Kanonen donnern, dann schweigen die Musen. Also ich glaube, das geht auf Wilhelm Bode, auf den Historiker aus der vorletzten Jahrhundertwende zurück.
Und das war in diesem Fall nicht so, sondern mit dem Kanonendonner wurden die Musen eher lauter, oder was haben Sie beobachtet?
Nee, zuerst sind sie auf jeden Fall schweigsamer geworden. Ich kann Ihnen eine Anekdote erzählen, eigentlich ein sehr bewegender Moment, der wird im Buch ebenfalls beschrieben. Ich gehe einmal im Monat mit meinen Kindern in die Konzerte der Israel Philharmoniker. Ich bin selber ehemaliger Musiker. Und da wir uns gerade im Krieg befinden, begann das Konzert sehr unüblich mit der israelischen Nationalhymne. Ich bin kein großer Verfechter nationaler Symbole, muss ich sagen. Aber dieser Moment mit ungefähr 1000 anderen ZuhörerInnen in dem Saal, die meisten weit über 70, wenn man bedenkt, was sie alle schon in ihrem Leben miterlebt haben, möglicherweise bereits den Zweiten Weltkrieg und alles, was danach kam in Israel. Und dann stehen sie auf wackeligen Beinen und singen die Nationalhymne mit. Das war ein sehr ergreifender Moment. So hat die israelische Kunst zuerst reagiert mit einer, ja, also sie hat diesen Schock ebenfalls wahrgenommen bis 7. Oktober. Die ersten Zeichen, dass die Kunst eine kritischere Stimme zum Ausdruck bringt, kam, wie gesagt, durch den Film, der gerade in der Berlinale gefeiert wurde, No Other Land. Es gibt schon leise Proteste, weniger gegen den Krieg, eher gegen die Regierung Netanyahus. Aber so langsam kommen die Musen aus dieser Starre im Schatten des Donners der Kanonen. Allmählich.
Sie haben gerade angesprochen, Sie waren Musiker, Sie waren auch Teil eines ganz besonderen Projekts. Sie waren Hornist im West Eastern Divan Orchestra. Ist ein solches Projekt, ist eine solche Verständigung über Kultur im Moment überhaupt im Bereich des Denkbaren für die Zukunft, oder haben sich solche Annäherungen erst einmal irgendwie ins Reich des Undenkbaren verschoben?
Das Orchester gibt es nach wie vor, die Barenboim Said Akademie in Berlin gibt es nach wie vor. Ich bin mir sicher, dass die Diskussionen, die dort gerade geführt werden, alles andere als einfach sind. Aber dass sie geführt werden, dass diese Institution weiterhin besteht in diesen schwierigen Zeiten, ist ein unabdingbares Zeichen. Und das ist eben das große Verdienst sozusagen des West Eastern Divan Orchesters. Nicht nur, dass sie das Gespräch möglich gemacht haben, sondern dass sie es auch auf die Bühne gestellt haben. Sie haben es quasi zur Schau gestellt. Schaut, das funktioniert, dass Menschen aus Syrien, Jordanien, Libanon, Palästina, Israel, Ägypten und so weiter miteinander eine andere Sprache erstmal, die Sprache der Musik finden. Und das auch zur Schau gestellt. Natürlich hat es das Leben von Precious Few, also von wenigen sehr Glücklichen, zu denen ich mich ebenfalls zähle. Ohne dieses Orchester wäre ich nicht nach Deutschland gekommen vor über 20 Jahren. Also das hat das Leben unmittelbar von wenigen Menschen vielleicht verändert, aber die die Wirkung, die Strahlkraft dieses Projekts, und das ist nicht das einzige Projekt, das ist vielleicht das bekannteste, ist vor allem in diesen Zeiten äußerst wichtig. Und die Tatsache, dass das Orchester und die Akademie weiterhin bestehen, trotz dieser Schwierigkeiten, ist für mich das erste Mal. Wir sind schon, also sie sind schon durch etliche Kriege gegangen, ist auf jeden Fall sehr ermutigend.
Wenn wir beim Stichwort Miteinander sind, Sie leben in der Nähe von Haifa, eine Stadt, in der es eine große Zahl auch von Bürgerinnen und Bürgern mit arabischen Wurzeln gibt. Wie hat sich dieser Krieg, wie hat sich dieser schreckliche Überfall im Oktober auf das Miteinander in der Stadt ausgewirkt?
Meine Beobachtung, die mich immer wieder verblüfft, ist, dass das jüdisch-arabische Gespräch hier in Israel, und zwar im Unmittelbaren, also wie Sie beschreiben, in der Region, in Haifa, also ich wohne in einem kleinen Städtchen direkt bei Haifa, alle Dörfer drumherum sind arabische Dörfer, also palästinensische, beduinische Dörfer, dass das Gespräch hier wesentlich besser funktioniert als das Gespräch, wie ich das zumindest wahrnehme aus der Ferne, zwischen jüdischen und arabischen Akteuren in Deutschland. Abgesehen davon, dass der Angriff des 7. Oktober keinen Unterschied gemacht hat zwischen israelischen BürgerInnen jüdischer oder arabischer Herkunft. Es gibt Geschichten von heldenhaften Taten, zum Beispiel von einem jungen Krankenwagenfahrer mit dem Nachnamen Darausche aus Iksal, aus dem Dorf hier ums Eck, der mehrere Menschen aus der Nova Party gerettet hat, bevor er selber von Hamas-Terroristen erschossen wurde. Und der ist bei weitem nicht der Einzige. Der Hamas-Angriff hat auch viele Beduinen zu Schaden gebracht. Es sind auch einige arabische BürgerInnen Israels unter den Geiseln in Gaza. Das heißt, man teilt ein Schicksal ohnehin. Dazu kommt das Verständnis, wie gesagt, aus diesem letzten Jahr der Proteste, dass auch diese Regierung und das, was sie mit diesem Land macht, ebenfalls einen starken Einfluss auf das Zusammenleben von Juden und Arabern hat und dass man auch nur mit einer gemeinsamen Aktion bekämpfen kann. Der Minister für innere Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, hat eigentlich fast erwartet, dass es zu Unruhen unter den arabischen BürgerInnen Israels kommt. Er hat schon die Polizei darauf vorbereitet, dazu ist es aber nicht gekommen. Ganz im Gegenteil, wir sehen große Wellen der Solidarität unter den arabischen BürgerInnen Israels. Natürlich gleichzeitig mit der Frust und mit der Wut, dass sie sagen, das muss man ganz klar sagen, sie haben Familie in Gaza, sie sehen, was in Gaza passiert, sie sehen es viel mehr als die jüdischen Israelis, denn das, was in Gaza passiert, dringt zu den Israelis kaum durch. Es wird in den israelischen Medien sehr wenig gezeigt. Das heißt, sie haben eine äußerst schwierige, aber umso wichtige Rolle des Vermittelns. Das Miteinander aber vor Ort, muss ich sagen, funktioniert recht gut, sehr ermutigend. Hier am Platz, direkt neben meinem Haus, das unsere Ortschaft mit dem nächsten Dorf verbindet, steht auf Arabisch und auf Hebräisch. Auch in schweren Zeiten sind wir gute Nachbarn.
Wir haben schon über Ihre Rolle als Musiker gesprochen. Sie sind Autor, darüber haben wir gesprochen. Sie sind aber auch Berater. Sie sind in Kontakt mit NGOs, die auch deutsch-israelischen Dialog organisieren. Was raten Sie denen denn im Moment? Was ist eigentlich das Wichtigste für diesen Dialog? Und natürlich damit auch verbunden die Frage, was wünschen Sie sich denn von einer wachen Gesellschaft und auch einer wachen Kulturszene in Deutschland im Moment in dieser Situation?
Also ich glaube, das Allerwichtigste ist erstmal das Gegenüber wirklich zu sehen und nicht das Gegenüber oder das Gespräch über das Gegenüber zu verwenden, geschweige denn zu missbrauchen, um eigene Thematik zu verhandeln. Wie gesagt, das Gespräch über die Migrationspolitik in Deutschland ist sehr, sehr wichtig. Man soll es aber nicht vermengen mit dem Gespräch über den Nahostkonflikt. Das ist brandgefährlich, sowohl für die palästinensische Diaspora in Deutschland als auch erst recht für die jüdische Bevölkerung und für die israelische Diaspora in Deutschland. Das heißt, weniger über Israel reden, über Palästina reden, sondern mehr mit Israel und mit Palästina sprechen. Und dazu, und vielleicht ist das der Grund auch, weshalb das Gespräch hier in Israel zwischen jüdischen und arabischen BürgerInnen besser funktioniert als in Deutschland. Hier trägt man politische Verantwortung für das, was man sagt. Also hier, wenn man an die Öffentlichkeit geht und sich äußert, man ist also obwohl die arabische Bevölkerung hier unter struktureller Diskriminierung gelitten hat. Wir sehen in den letzten Jahren, wie sehr die arabischen Bürger in Israel sich ins politische Gespräch bringen. In der letzten Regierung hatten wir eine arabische Partei als Teil der Regierungskoalition. Wir sehen eine Zunahme in den Wissenschaften, also an den Universitäten, in kulturellen Institutionen, eine Zunahme der Teilnahme arabischer BürgerInnen. Und das kommt mit, also das bringt politische Verantwortung mit sich. Das heißt, wenn das Gespräch geführt wird zwischen unterschiedlichen Akteuren, dann muss dieses Gespräch immer auch mit politischer Verantwortung geführt werden. Das heißt, nicht nur fordern, nicht nur sich beschweren, nicht nur Schuld vorwerfen, nicht nur anklagen, sondern auch gleichzeitig sagen, wo man bereit ist, eigene Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung für die Gemeinschaft.
Wer mit Ihnen über Israel sprechen möchte oder hören möchte, was Sie zu sagen haben, hat dazu jetzt in Kürze zweimal die Gelegenheit. Das eine Mal wird am 15. März sein im Fritz-Bauer-Forum in Bochum. Worum wird es gehen? Auf was können wir uns freuen, wenn Sie zu Gast in Bochum sind?
Ja, erstmal freue ich mich sehr auf die Einladung von Irmtrud Voyag nach Bochum zu reisen. Wir werden uns mit der Frage beschäftigen, wenn wir über Israel reden, worüber reden wir eigentlich? Also nochmal, ich werde diese Gefahr des Selbstgesprächs thematisieren und vielleicht Möglichkeiten, Lösungen anbieten, wie man da rauskommt. Das ist das, was ich für das Publikum in Bochum vorhabe.
Und kurz später, wenn Sie schon in Deutschland sind, sind Sie auch noch in Berlin. Am 19. stellen Sie ein Buch vor. Wir haben gerade gesagt, es gibt im April ein neues Buch, aber es gibt eigentlich schon ein neues Buch von Ihnen. Singular-Kollektiv heißt es. Diese Vorstellung ist verschoben worden nach dem Überfall Anfang Oktober. Worum geht es in diesem Buch? Was bringen Sie da an Geschichten mit?
Ja, also diese Premiere hätte eigentlich am 10. Oktober in Berlin an der Barenboim-Said-Akademie stattfinden sollen und sie findet jetzt wieder an der Barenboim-Akademie am 19. März statt. Ganz kurz eigentlich, ist eine Ansammlung von nicht Anekdoten, Kurzgeschichten, Beobachtungen, Fantasien über die Welt der klassischen Musik, Oper- und Sinfonieorchester, wo ich über 20 Jahre unterwegs war. Eigentlich eine Liebeserklärung und Abschiedsbrief an diese Welt, die meine Welt war, wie gesagt, über zwei Jahrzehnte, über die ich auch nach Deutschland gekommen bin. Und vielleicht auch mit einem Blick nicht auf das, was glänzt und das, was glamourös ist an dieser Welt, sondern eben in die hinteren Reihen des Orchesters, da wo ich saß. Also der Versuch eines sehr menschlichen Blicks in diese zauberhafte Welt.
Es ist eine zauberhafte Welt, auch wenn sie im Moment von vielen Schatten geprägt ist. Ich schließe mal mit einer wahrscheinlich kaum zu beantwortenden Frage, aber haben Sie eine Perspektive im Kopf, wie sich die Situation um Sie herum, wie sich die Situation in Israel, in Gaza lösen kann? Man hat das Gefühl, dass die politisch Verantwortlichen in Israel zwar einen Plan für jetzt gerade haben und den auch mit Macht durchsetzen wollen, aber dass die Perspektive fehlt, was in der Zukunft kommen kann. Haben Sie da Hoffnung auf Verständigung, auf Frieden in der Region?
Ja, Ihre Ankündigung war sehr korrekt. Das ist eine Frage, die man kaum beantworten kann. Sascha Marianne Salzmann schreibt an einer Stelle in dem Buch, und je mehr die Zeit vergeht, desto mehr verstehe ich, wie richtig dieser Satz ist. Es gibt erstmal die echten israelischen Geiseln in Gaza, über 130 Menschen. Aber eigentlich sind wir alle in dieser Region Geiseln von, ich wähle meine Worte mit Vorsicht, von Führungen, die das Interesse aller Menschen nicht vor Augen haben, nicht mal das Interesse der eigenen Bürgerinnen und Bürger, die eine sehr zynische Politik führen, die alles andere als menschenrechts- und friedensorientiert ist, sowohl auf unserer Seite als auch auf der vermeintlich anderen Seite, die sehr einfache Lösungen auf sehr komplexe Fragen anbieten, was man auch aus Deutschland kennt, wenn man auf die wachsenden Zahlen der AfD schaut. Wie wir uns aus dieser Geiselschaft befreien, das weiß ich nicht. Was ich weiß, dass das letzte Mal, als Israel sich aufgerafft hat zu einer großen Friedensanstrengung, das war Ende der 70er mit dem Frieden mit Ägypten, Dieser Frieden kam nach dem schrecklichsten Krieg Israels bis dahin, dem Yom Kippur-Krieg 73, wo Israel verstanden hat, dass sogar die Macht, die militärische Macht, ihre Grenzen hat. Vielleicht werden die, also meine MitbürgerInnen hier in Israel, auch nach dem 7. Oktober begreifen, dass man eben, wie sie sagen, zu Recht, dass man das hier nicht mit Macht und Kraft lösen kann, nicht mit dem Militär, nicht mit der Armee, sondern im Miteinander mit den PalästinenserInnen. Und dass man nicht bereit ist, nochmal diesen horrenden Preis zu zahlen, den gerade Menschen hier, Israelis wie Palästinenser, zahlen, der ist unerträglich, der ist durch nichts zu rechtfertigen. Ich hoffe auch, dass die internationale Gemeinde versteht, dass die politische Führung in unserer Region einfach nicht in der Lage ist, dieses Problem von alleine zu lösen, und dass wir dringlichst auf die Hilfe unserer Freundinnen und Freunde weltweit angewiesen sind.
Sie haben eine unbeantwortbare Frage mit sehr klugen Worten beantwortet. Ofa Waldmann, ganz herzlichen Dank dafür und für das gesamte Gespräch. Wir freuen uns darauf, Sie dann in Deutschland zu sehen.
Ich danke Ihnen, Herr von der Wortwahlrabe. Das war mir ein Vergnügen.
10.12, der Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums. Mehr Informationen zu unserer Arbeit unter fritz-bauer-forum.de.